Let me be a shining light for you. Let me be a joy to you always. Let me be a shining light for you. Let me be a joy to you always. Let me be a shining light for you. Let me be a joy to you always. Oh, let me be a joy to you always. Let me be a joy to you always.
Guten Morgen. Bun di, chara raspade qui a Turic, benvenuti per il cul divin. Da sind ein paar Worte auf Romanisch gewesen. Als Begrüßung. Das ist der Ort, wo ich herkomme, aus dem Oberengadin, dort redet man so. Böse Zungen sagen, es klingt mehr nach Rätselharmonisch als nach Rätoromanisch. Und vielen Dank, kann ich da sein, Hans-Jörg, Susi, Gemeindeleitung, über das Thema zu reden, das nicht ganz einfach ist. Aber das Thema, das total wichtig ist, bin ich überzeugt. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Sascha. Sascha Ernst. Ernst ist der Nachname. Ich bin verheiratet mit der Sarah seit 8 Jahren. Wir haben 3 Kinder. Seit dem Dienstagmorgen um 5 Uhr haben wir 3 Kinder. Ja. Nein, keine Zugabe, nein. Das ist definitiv, ich glaube, das Letzte gewesen, ja. Ich freue mich, es ist ein Mädchen das Mal, nachdem wir 2 Jungs haben. Und es ist alles gut gegangen, fantastisch gegangen. Das Mädchen heisst Zoe. Zoe heisst Leben. Ist eine Proklamation fürs Leben. Und als Christen haben wir das Leben in Dynamitform in uns. Und ich finde das einfach genial. Ihr zweiter Vorname ist auch eine Proklamation, ist Anais. Das heisst, die Gnade Gottes. Die Begnadete. Und das ist das, was wir brauchen. Und im Römer 5 freut es mich. Dort heisst es, wir alle als wiedergeborene Christen, unser Fundament von unserem Leben ist Gnade. Und durch Jesus haben wir Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Also die Gnade geht uns nicht einfach so in den Schoß, sondern im Glauben dürfen wir von diesen Segnungen und von diesen Gnadensachen in Anspruch nehmen, weil wir Jesus kennen. Er ist der Door-Opener, er ist der Türöffner zu dieser Gnade. Und das finde ich fantastisch. Und weißt du, wenn du so ein 2,9 Kilogramm Baby in der Hand hast. Im Oberengadin sind alle im Schnitt 1 bis 1,5 Kilo leichter. Das ist wegen der Höhe, wegen der Höhenunterschied und wegen der Luft. Das ist ja so, das ist kein Witz. Sind alle über 1,5 Kilo leichter als uns hier im Unterland. Kriegt man weniger Luft und weniger Nahrung dort oben, aber und so kommst du auf die Welt und das ist der Challenge und das ist gut, aber im Römerbrief heisst, wenn der Mensch oder Menschen, die Gott nicht kennen, in die Welt rausschauen, dann müssen sie aufgrund von der Schöpfung Gott erkennen oder zumindest wissen, dass es Gott gibt. Und wenn du so ein kleines Hämpfeli Mensch in der Hand hast und du gehst über und gibst ihm ein Schmusi, ein Küssli und dann macht es, weil es erschreckt, macht es so, dann musst du sagen, Halleluja, es funktioniert alles. Und schon nur so machen, ist ein Wunder, ist ein krasses Wunder. Und da gibt es Menschen, die nicht erkennen können, dass Gott real ist. Nur weil sie ihn nicht sehen, meinen sie, es geht ihnen nicht. Und das finde ich ganz schlimm und kurios und komisch, ich fasse es nicht, aber zu denen habe ich auch mal gehört. Und heute Morgen will ich euch erzählen, was so auf dieser Welt sonst noch passiert. Ich arbeite für AVC. AVC ist die Abkürzung von Aktion für verfolgte Christen. AVC gibt es seit 40 Jahren. Wir arbeiten in 62 Nationen. Nicht alle von denen habe ich besucht. Jenes von denen habe ich besucht. Eines der schlimmsten Länder, wo ich glaube, je gewesen bin, das ist Nordkorea, wo ich von China, China schon unterdrückt. Und China ist schon schlimm genug gewesen. Aber wenn du auf Nordkorea reinkommst, dann ist schon wie eine Glocke von Bedrückung, die auf dir ist. Und du merkst einfach, die Nation hat Gebet nötig. Andere Nationen, wo ich bin, sind vor allem in muslimische Länder. Und eines von den Ländern, wo ich sehr häufig bin und immer noch bin, das ist der Iran. Und von dem Iran möchte ich euch heute Morgen erzählen. Alle kennen den Iran, oder? Jeden Tag 1 bis 2 Mal im Fernsehen. Alle kennen wahrscheinlich auch den Namen vom Präsidenten. Ein schwieriger Name, aber wenn du täglich mehrmals hörst, Mahmoud Hussein Ahmadinejad, dann Der steht so ein bisschen für das, was in diesem Land passiert. Vorher will ich dir noch einen Bibelvers vorlesen aus Hebräer Kapitel 13, Vers 3, da heißt es: Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Und ich kann dir sagen, bevor ich zum AVC gekommen bin, habe ich nie etwas mit verfolgten Christen zu tun gehabt. Es sind weltweit Millionen von Christen, die verfolgt werden. Und alle 5 Minuten wird ein wiedergeborener, gläubiger Jesus-Nachfolger aufgrund von seinem Glauben umgebracht. Jede 5 Minuten. Und das sind Tausende und Tausende und Tausende. Das ist das Thema gewesen, mit dem wollte ich mich nicht auseinandersetzen. Bis ich dann konfrontiert worden bin und mir einer gefragt hat, willst du nicht zu uns arbeiten? Und dann habe ich mich wohlwollend mit dem auseinandersetzen. Und unterdessen merke ich, ja, es ist ein Auftrag, den der liebe Christi hat, sich genau um den Teil der Christen zu kümmern, wo es vielleicht sehr schwierig ist, gewisse Sachen zu hören, was mit diesen Leuten passiert. Weißt du, wenn du nicht auf der Headline, aber wenn du auf der 4., 5. Seite geschwind lesest, dass in Nigeria oder in Somalia 500 Christen abgemetzelt worden sind und es hat gerade mal 3 Zeilen mit einem kleinen Titel, wo das aufgeführt wird, dann sieht man so die Wichtigkeit, die das in unserer Gesellschaft einnimmt. Und trotzdem ist es etwas, das sehr, sehr wichtig ist, oder? Fühl dich mal in einen rein, der in Eritrea in einem Container ist, eingesperrt, 1-2 Wochen bei 35, 40, 50, 60 Grad. Nach 1-2 Wochen nehmen sie dich raus, 30% sind tot, weil sie es einfach nicht überlebt haben. Oder wenn dein Kind im Irak, ein 8-Jähriges, zu Tod gefoltert wird, nur weil man herausfinden will, wo die anderen Christen sich im Irak versteckt haben. Dann ist das etwas, das enorm in die Nieren geht. Und für mich war das schon ein paar Mal ein Moment, wo ich gesagt habe, so mit dem, ich kann nicht mehr weiter. Das ist einfach zu viel. Und trotzdem gibt es auch Ermutigendes, weil dort, wo die Finsternis gross ist, da ist das Licht umso stärker. Und ich kann sagen, in all diesen Gebieten, wo massive Verfolgung ist, da ist auch eine gewaltige Erweckung im Gang. Also man kann fast sagen, ohne Verfolgung, ohne Druck, ohne Schwierigkeiten, keine Erweckung. Ab und zu bete ich Jesus, ich will ja nicht für Verfolgung in der Schweiz beten, aber ich will das beten, wo in Lukas Kapitel 12, Vers 49 steht, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Wie sehr wohl wollte ich schon, dass es brannte. Und wenn du in der aramäischen Bibelübersetzung liest, dann heisst das, ich bin gekommen, um alles aufzurühren und alles durcheinander zu bringen, was sich in einem falschen Frieden wähnt. Und das ist das, was ich angefangen zu beten habe. Ich habe angefangen zu beten, dass die Leute in meinem Umkreis, von meiner Familie, die das Wort Gottes und das Evangelium schon zum x-ten Mal von mir gehört haben und wegen ihrem Stolz und wegen ihrer Sturheit sich einfach nicht beugen wollen und ihr Leben in Jesus Christus anvertrauen wollen. Ich habe angefangen zu beten, dass gewaltige Krisen in ihr Leben hineinkommen. Nicht Krisen zur Zerstörung von ihren Leben, sondern Krisen, damit sie zu Jesus finden. So sind grosse Teile von der Gemeinde in Südkorea entstanden, wo sie gesagt haben, lass uns zusammentun, alles andere hat nicht gefruchtet, lass uns beten, dass in unseren Familien Krisen entstehen, dass Gott anfängt Krisen bringen, dass sie sich beugen und ihre Leben Jesus geben. Und so haben sie nach Monaten vor Krise haben sie sich gebückt in ihrem Stolz und haben ihre Leben Gott anvertraut. Und so sind die ersten Gemeinden entstanden in Südkorea, wo zum Teil jetzt Tausende von Abertausenden von Menschen haben, die dort in diesen Gemeinden sind. Es passieren so unwahrscheinliche Sachen. Ich bin immer wieder auch total ermutigend, was dort geschieht. Zum Beispiel in Laos, ein Land, wo so klein ist wie die Schweiz, bevölkerungsmässig. Aber wo Gott gewaltige Erweckung tut, jedes Jahr, ich reise jedes Jahr dorthin, in einer Gruppe von Leuten dorthin, so immer im Oktober, um einmal 1:1 miterleben, was das heisst, Verfolgung und Erweckung. Und so jedes Jahr kommen ungefähr 10'000 Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und bevor wir im Oktober dorthin gehen, sagen sie, los Sascha, wir wissen noch nicht genau, wo die Bibel herbringen. Ob es im Norden oder im Süden vom Land ist, wir müssen zuerst schauen, wo und wie sich der Geist Gottes bewegt. Ab und zu brütet der Geist Gottes im Norden vom Land, ab und zu mehr im Süden vom Land und je nachdem, wo er brütet und dort die Menschen sein Herz herreisst, dort dürfen wir dann mit den Bibeln über das Land hineingehen und sie verteilen. In viele von diesen Ländern kommst du rein Und dann haben sie vielleicht in einem Dorf oder für eine Familie oder für eine ganze Gemeinde eine Bibel. Und nicht selten passiert es so, du bringst die Bibel, das Schmuggelgut, wir sagen dem, das lebendige Brot, du bringst eine so rein und dann staunst du nicht schlecht, wenn sie die Bibel nehmen, alle Seiten rausrupfen und anfangen unter der Dorfbevölkerung Seite um Seite zu verteilen. Und je nachdem, wie dann die Seite durchgeschafft ist, bekommt getreint vom Philipper, gibt dem anderen etwas vom Galater, der andere vom Johannes, gibt dem anderen etwas von der Offenbarung und irgendwas, wenn ich weiß nicht wie, das ist auch Gottes Mysterium, er bringt dann Ordnung in das Chaos, aber schlussendlich haben sie alle das aufgenommen, was da irgendwas wie ihnen mitgeteilt worden ist. Und das Schöne ist, viele von diesen Leuten sind ganz, ganz einfache Burli und die machen schlichtweg einfach, was sie lesen, das nehmen sie auf und sagen, da steht es geschrieben, es ist das Wort Gottes, also im kindlichen Glauben wird angefangen umsetzen und du fährst auch staunen, wenn sie dir erzählen, was bei ihnen alles geschieht und passiert. Also wirklich, wir Westler, wir gehen ja wirklich über zum Lernen und für nichts anderes. Ein bisschen Unterstützung bringen, ein bisschen Projekte unterstützen, ein bisschen Bibeln verteilen, ein bisschen Finanzen bringen, aber grundsätzlich zum erweckt werden und lernen. Gott tut so gewaltige Sachen. Dort sind im Laos zum Beispiel nur ein kurzes Beispiel. 3-4 Menschen verhaftet worden. Ihr einziges Vergehen war, dass sie das Evangelium erzählt haben. Sind von Nachbar zu Nachbar gegangen. Die Leute haben sich angefangen zu bekehren. Die Regierung hat sie ins Gefängnis gesteckt. Nach einem Jahr haben sie gesagt, nach zwei Jahren haben sie wieder rausgelassen und gesagt, ihr seid ja gar nicht so schlechte Leute. Also wir lassen euch wieder raus. Unter der einen Bedingung, wer von euch wieder von dem Jesus erzählt, der wandert genau wieder schnellstens zurück in den Bau. Und ausser ihr sind ruhig und wenn ihr dem Glauben abschwörend, dann lassen wir euch und eure Familien auch in Ruhe. Wo sie sich freilassen haben, die meisten sind heimgegangen, ihre Familien umarmt, ihre Kinder geküsst und am nächsten Tag sind sie unterwegs gewesen, von Dorf zu Dorf und haben wieder das Evangelium verkündet. Nur einer, ein 19-jähriger junger Mann, der hat dem Druck von der Regierung, von der Polizei nicht standgehalten, ist in der Mekong River hergestanden. Der Mekong, der ist zum Teil 3-4 Meter tief, 5 Meter tief, 10 Meter tief, ist bis zu 300 Meter breit. Der steht vor seine Familie her, vor Behörden her, vor Polizei her, nimmt das Neue Testament, das er hatte, und zum Zeichen, dass dem Jesus abschwört, nimmt das Neue Testament und wirft es in den Mekong River rein. Das Zeug geht unter und er geht heim. Und das Interessante ist, wie wichtig es ist, für Gott, das Wort Gottes unter die Bevölkerung zu bringen. 3 Tage später gehen Fischer von einem Fischerdorf mehrere Kilometer stromaufwärts, gehen durchab und gehen fischen. Und sie nehmen neben Fisch, nehmen sie unter anderem das Neue Testament führen. Eingebunden, sie machen auf, kennen, sehen, dass jede Seite unversehrt ist, nehmen es heim in ihr einfaches Fischerdorf, ohne Fernsehen, ohne Internet, ohne Radio. Ums Lagerfeuer herum wird Abend für Abend aus dem Wort Gottes vorgelesen. Nach 2 Wochen 24 Familien zum Glauben kommen an Jesus Christus. Das ist auch Erweckungsgebet. Ja. Okay. Ich versuche langsam zum Punkt zu kommen. Aber das ist eine Einführung, einfach auch, dass ihr seht. Dort, wo der Glaube enorm viel kostet, ist Gott enorm schnell bereit. Dort oben steht noch mal eine. Ich brauche eh eine neue. Zum Beispiel in Vietnam, im Norden von Vietnam, das ist Berggebiet, dort wohnen viele Minderheiten. Wir reden von Minderheiten, wo mehrere Millionen Menschen wohnen. Und vor 16 Jahren ist es so gewesen, dass die kommunistische Regierung von Vietnam ist in die Bergregionen hoch und hat angefangen zu den Minderheiten zu reden, hat ihr kommunistisches Programm überstülpen wollen, mit Radiotransistorradios mit einer Hirnwäsche machen. Also ist sie gegangen von Dorf zu Dorf, haben dann einfach Leute, die nicht schreiben und lesen können, haben sie angefangen, Transistorradios zu verteilen und haben gesagt, schau, hier musst du schrauben, bis auf dieser Frequenz bist und jeden Abend um diese Zeit hörst du das kommunistische Radioprogramm von der Regierung. Und die Burli haben gesagt, jawohl, das machen wir so, wie ihr sagt. Die Polizei, die Soldaten sind wieder heimgegangen und die haben angefangen zu schrauben. Und schrauben und haben einfach die Frequenz nicht gefunden, sind aber auf einen christlichen Piratensender von Thailand gestoßen, haben dort angefangen, Abend für Abend zu hören. Während 10 Jahren haben sie das Evangelium über das Radio aufgenommen. Während 10 Jahren sind, sage und schreibe, das ist nicht übertrieben, 10 Jahre Radio hören, Evangelium, Wort Gottes, sind über 200'000 Menschen an den Glauben an Jesus Christus gekommen. Von dem Moment an ist Verfolgung ausgebrochen. Die Regierung hat angefangen, die Gläubigen zu verfolgen. Der zweite Fehler ist passiert. Die Leute haben angefangen, ihre Ochs, ihre Karre, ihre Familie zu nehmen und sind bis zu 1000 Kilometer zu Fuß bis in die entlegensten Orte Vietnams gegangen und haben das Evangelium genau dort hergebracht. Und so ist das Evangelium verstreut worden im ganzen Land. Und das sind so Erweckungsgebiete. Und du staunst als Westler nur noch. Wir haben es auch kürzlich gesagt, als ich in Kambodscha war, haben sie gesagt, weil auch dort ein bisschen Bibelmangel war, sind wir im Dschungel vor Ratanakiri draussen gewesen. Es sind vier Pastoren da gewesen, für die hätten wir beten sollen, die knüllen her. Und wir haben dann Bibeln verteilt und aus irgendeinem Grund sage ich der Begleiterin, du, sag mal, könnt ihr überhaupt lesen? Sie sagt, nein, ich kann nicht lesen. Sag ich, kannst du mir sagen, wieso wir diese Bibeln verteilen, wenn sie nicht lesen können, wenn die Bibel schon mangelbar ist? Das verstehst du nicht, du kommst aus dem Westen. Ich habe gesagt, das musst du mir jetzt gut erklären. Ich habe los, vor 5 Jahren ist ein alter Bauer gekommen und hat gestürmt. Immer wieder, er will so eine Bibel. Und weil wir ja auch zu wenig kennen, haben wir ihm nie eine gegeben. Zudem haben wir gewusst, er kann weder lesen noch schreiben. Also hat er keine gekriegt. Aber nach 4 Jahren Stürmen haben wir gesagt, komm, gib ihm eine, das ist ruhig. Dann haben wir ihm eine Bibel gegeben. Und das Interessante war, mir nicht schlecht gestaunt. Als er die Bibel auftut, hat er angefangen zu lesen und hat angefangen zu verstehen, was im Wort Gottes drin ist. Und bis zum heutigen Tag, er versteht nicht, was in einem Buch oder in einer Zeitung ist. Aber wenn er in die Bibel schaut, dann kann er lesen und er kann verstehen, was Gott ihm sagen will. So wichtig ist das Wort Gottes, dass Gott uns das mitteilen will. So einfache Art und Weise. Über das Land, das ich heute Abend, heute Morgen, hoffentlich wird es nicht Abend. Ich muss nämlich nachher heimgehen, meine Frau abholen aus dem Spital. Sie kommt heute heim. Darum fahre ich nachher mit 120 fahre ich heim ins Engadin. Aber heute Morgen will ich aus dem Land erzählen, wo zurzeit viele Freunde von mir im Gefängnis hocken. Am 24. Dezember, am Morgen, um 4 und um 5 hat die Polizei in Teheran, in der Stadt, wie in anderen Städten rundherum, die Häuser der Gläubigen gestürmt und haben über 70 Menschen gefangen genommen, zum Teil Kinder zurückgelassen, Mann und Frau mitgenommen auf die Polizeistation. Und einige von denen hocken immer noch im Gefängnis, einige von denen im berüchtigten Evin-Gefängnis im Block 200. Und dort wird mit einem Hirngewäsch gemacht. Dort werden sie unter psychischen Druck gestellt. Dort wird ihnen gesagt, los, wenn du mir nicht sagst, wer mit dir zusammenarbeitet, wer deine Unterstützer im Ausland sind, dann kann es gut passieren, dass deine Frau, die wir heimgelassen haben, und deine Kinder, dass, wenn sie über die Straße gehen, passiert vielleicht plötzlich ein Unfall. Weißt? Das passiert heutzutage, Unfall passierend. Weißt? Und plötzlich hast du kein Kind mehr, plötzlich hast du keine Frau mehr. Und das ist eine Realität. Und weißt, vielmals denke ich, hey, wie würde ich mit einem so einem gewaltigen Druck umgehen, wenn es mir sagen, deine Frau ist eigentlich Todeskandidatin und sonst sind es deine Kinder, oder? Die Antwort habe ich gekriegt von 2 anderen Frauen, die sind unterdessen im Ausland, in Sicherheit. Die 2 Frauen, junge Frauen, 29 und 30, Mariam und Marcie, haben vielleicht gehört von denen aus dem Iran. Die haben sie ins Gefängnis gesteckt, das ganze Jahr im Gefängnis. Und ihr Vergehen war, dass sie von Jesus erzählt haben. Sie haben angefangen, den Jesus bekannt zu machen. Nun, wo sie aufgeflogen sind, haben sie während 2 Jahren schon 25.000 Neue Testamente in ihrer Stadt verteilt. Das musst du mal machen. Das musst du in einem Land, wo es frei ist, das Evangelium zu verkünden, musst du es schon mal schaffen. Aber in einem Land, wo du weißt, es kann dir den Kopf und den Kragen kosten, 25.000 Neue Testamente in 2 Jahren verteilt, das ist eine Leistung. Also, ich muss sagen, Sascha, wann hast du das letzte Mal jemandem ein Neues Testament gegeben? Ein Land, der Iran, wo in den 90er Jahren gewaltige Verfolgung auch erleben hat. Vor dieser Zeit hat ja der Schah regiert. Der Schah hat im St. Moritz oben ein schönes Schlössli. Es war eine Zeit, wo man das Evangelium noch frei auf der Straße oder irgendwo verkünden konnte. Es war eine Zeit, wo die Gläubigen mir dann sagen, hey, wenn du zur Zeit vom Schah auf der Straße bist, bist du am Morgen mit 100 neuen Testamenten auf der Straße und am Abend bist du mit 99 Stück wieder zurück heimgekommen. Jetzt, nach 30 Jahren Unterdrückung, islamistische Unterdrückung, nach 30 Jahren Ayatollah Khomeini und andere Khameneis und geistliche Führer mit islamistischer Unterdrückung, Todesstrafe, Steinigung und so. Wenn du heute auf die Straße von Teheran gehst, wenn du heute mit 100 Neuen Testamenten auf die Straße gehst, nach 2 Stunden hast du kein einziges mehr. Nach 2 Stunden hast du kein einziges mehr. Das ist das, was dort passiert. Ich muss sagen, wenn in diesen Untergrundkirchen, darum fühle ich mich bei euch so wohl, da kommst du da steigen runter und in die Untergrundkirchen rein und dann wird einfach einmal zuerst eine Geburtstagstorte auf den Tisch tun und dann gibt es als erstes Lied in diesen Gottesdiensten ein Happy Birthday aus ganzer Kehle. Und dann wird gesungen, das Happy Birthday, dass der Nachbar wieder weiss, schon wieder, jede Woche haben die eine Geburtstagsparty. Und dann wird Happy Birthday gesungen. Und dann das zweite und das dritte Lied, ganz sanft, christliche Anbetungslieder, machen sie den König gross. Und nachher vergessen sie sich, nach dem dritten und vierten Lied. Und dann nehmen sie die Trommeln für und dann hauen sie mit den Trommeln drauf um und dann denkst du, hey, das ist ein verbotener Gottesdienst, das ist Untergrund-Gottesdienst. Ihr habt Trommeln für genommen, das gehörst bis auf die Straße aus und irgendwie so fallen sie zum Teil fallen sie ab und zu auf und so fliegen sie auch auf und gleichzeitig denkst du, hey, das ist in dem Moment einfach nicht mehr wichtig. Sie sehen nur noch ihren König vor Augen, sie haben eine Leidenschaft, in einer Verliebtheit stehen sie da vor ihrem Herrn und sie gehen sich her. Und ab und zu, wenn sie an der Tür läuten, dann schauen alle auf den Fernseher, wo die Filmkamera vor der Tür schaut, ob die Polizei dort ist oder nicht. Und wenn sie nicht dort ist, dann wird wieder weitergemacht in einer Art und Weise, die fantastisch ist. Ich bin letztes Mal, als ich dort war, hat mir einer gesagt, schau, Jesus, und so passiert es, dass sehr viele Leute kommen so zum Glauben an Jesus Christus, indem sie in der Nacht einen Traum haben. Und Jesus begegnet ihnen in dem Traum, schaut ihnen in die Augen und sagt, folge mir nach. Und sie wachen auf und so ist so ein junger Student und der steht für Hunderte, für Tausende von ähnlichen Geschichten. Der junge Student hat eine Begegnung mit Jesus in der Nacht als Muslim und Jesus sagt, folge mir nach. Und er wacht auf und läutet seinen besten Freund an und sagt, hey, mir ist Isa begegnet. Er hat gesagt, folge mir nach, ich muss dir die Geschichte erzählen, können wir uns treffen. Und so treffen sie sich auf dem Rücksitz von einem Taxi. Und er sagt, hey, Isa ist mir die Nacht begegnet, das ist so real. Er hat mich beim Namen gerufen, in die Augen gelungen und gesagt, folge mir nach. Und jetzt, was soll ich machen? Der andere sagt, ich weiß nicht, dir ist er begegnet, du musst wissen, was du machen musst. Und sie sagt, hey, keine Ahnung, gesagt, folge mir nach. Und jetzt bin ich da. Der Taxifahrer kehrt sich um und sagt, ich weiß ganz genau, wo ihr her müsst. Ein gläubiger, wiedergeborener Christ führt ihn gerade im direktesten Weg in den Untergrundkirchen hinein. Wir arbeiten mit anderen Organisationen zusammen, Elam Ministries, 222 Ministries, wo Exil-Iraner sind, wo in Europa, in gewissen Städten arbeiten und wirken und von dort mit Satellitenfernsehen in den Iran wirken. Und so ist es, dass Millionen und Millionen von Iranern dürfen das Evangelium und das Wort Gottes in ihrer Stube sehen. Ich habe letztes Mal gesagt, jetzt zeigen wir mal, wie viele Sender das du hast. Der tut seinen Fernseher einschalten. Hey, vier Sender, evangelistische Sender, Seelsorgesender, also Kinderprogramm. Und so wird das Evangelium in x Stuben verteilt. Wo die Behörden im Iran das angefangen herauszufinden haben, haben sie angefangen mit einem Satelliten angefangen, die Fernsehprogramme zu stören, haben aber nicht nur die Fernsehsender gestört, haben alle Fernsehsender gestört. So hat das auch nicht funktioniert. Das Nächste war, sie sind auf die Dächer raufgestanden, haben die Satellitenschüssel oben runtergerupft, haben aber auch die verwünscht von allen anderen. Das hat auch nicht funktioniert. Und so bis zum heutigen Tag kommen die evangelistischen Sender in die Stuben rein und unten dran steht eine Gratisnummer und dann kannst du dort anrufen. Und jede von den Organisationen, die wir finanziell auch unterstützen vom AVC aus, die haben pro Monat zwischen 1'500 und 3'500 Anrufe aus dem Iran von Menschen, die sagen, hey, wir haben von dem Jesus gehört. Wir haben gehört, das ist der Retter, das ist der Heiland, der will dir helfen, der will in deine Notsituation eingreifen. Er ist der Lebendige, der Unsichtbare. Wie kann ich den kennenlernen? Und so kommen sehr viele zum Glauben. Jetzt eine spezielle Geschichte ist, ein Mann, der ruft an und sagt, ich habe ihre Sendung gesehen und ich habe vor ein paar Wochen Isa in mein Leben aufgenommen und jetzt habe ich ein Problem. Und die andere Person, da musst du immer aufpassen, ob es nicht Spitzel sind von der Polizei, die anrufen, das gibt es auch regelmäßig. Aber der Heilige Geist schafft es so klar. Er sagt, Achtung, Warnsignal, Unfrieden. Und dann tun sie mit Smalltalk, hängen sie dann die wieder auf. Aber die, die echt sind, da wissen sie, jetzt müssen sie ihnen mehr und mehr Informationen geben. Geben ihnen auch Adressen zum Teil oder Treffpunkte, wo sie sich treffen können und so. Und so kommen dann die Leute langsam in die Untergrundkirche rein, wo sie bejüngert werden, reifend in Jesus. Und jetzt läutet der eine an und sagt, ich habe ein Problem. Und die andere Person in Europa sagt, ich verstehe nicht. Sie haben Jesus in ihr Leben aufgenommen und sie sagen, sie haben jetzt ein Problem. Eigentlich sind doch jetzt mal der Großteil von ihren Problemen sind auf die Seite geschafft und der Rest, da ist Jesus auch noch fähig, sich darum zu kümmern. Sagen Sie mir, was für Probleme Sie haben. Sie sagen, Sie verstehen nicht. Ich bin Prediger vom Koran in der Moschee und ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Ich habe ein Problem. Was soll ich damit machen? Das ist ein wahrhaftiges Problem. Und die andere Person sagt, sie, Leute sind zwei Stunden wieder an. Wir tun uns zusammen, wir beten, wir fragen Jesus, was zu tun ist. Ich weiss es auch nicht, was ich jetzt sage. Zwei Stunden später läutet er an und sagt, haben Sie Jesus gefragt? Er sagt, ja, wir haben ihn gefragt. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, wir sollen ihn selber fragen. Hat er mehr gesagt? Nein, er hat nicht mehr gesagt. Das ist alles, was er gesagt hat. Okay, zwei Monate später läutet er wieder an. Sagt, erinnern Sie sich noch? Vor zwei Monaten habe ich angerufen. Ich bin der Prediger vor Moschee. Und wir haben Jesus gefragt, wir sind während zwei Wochen, jeden Abend, alle Gläubigen, alle Wiedergeborenen, Jesus-Nachfolger sind wir zusammengekommen. Wir haben hergeknüllt, wir haben gefastet, wir haben gerungen, wir haben gebetet, wir haben geschrauen zu Gott. Er soll uns in unserem Druck, in unserer Notsituation Antwort geben. Nach zwei Wochen hat einer von uns eine Vision. Mit offenen Augen sieht er, wie in der Moschee drin ein Kreuz aufgerichtet wird. Und in dem Moment haben wir gewusst, was wir zu tun haben. Seit dem Moment an predigen wir das Wort Gottes in der Moschee. Und währenddem wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, schauen wir den Leuten in die Augen. Und überall dort, wo der Heilige Geist an den Menschen am Brüten ist, überall, wo der Heilige Geist Menschen ins Herz von Gott herzieht, da haben sie ein Licht, haben sie ein Flackern auf diesen Augen. Nach der Predigt gehen wir auf sie zu und sagen, hat der Predigt gefallen? Und wenn sie sagen, doch, es hat mir gefallen, ich bin sehr berührt, fragen wir, möchtest du gerne mehr wissen? Oh ja, ich möchte gerne mehr wissen. Dann nehmen wir sie in Separé von der Moschee hinher und sagen, los, wir haben nicht den Mohammed verkündigt, wir haben nicht Mohammed predigt, wir haben aus dem lebendigen Wort Gottes predigt. Wir haben die Bibel verkündigt, wir haben den auferstandenen Christus predigt. Und wir machen das, ohne Jesus zu nennen, wir machen das, ohne die Bibel zu erwähnen. Und so kommen Dutzende und aber Dutzende von Menschen in der Moschee zum Glauben an Jesus Christus. Ist das nicht eine heilige Frechheit? Das letzte Zeugnis. Ich bin dort in einer von diesen Untergrundkirchen gesehen und ich habe vorher Sandro gesagt, hey, weißt du, mit dem gleichen Glauben wie in der Schweiz gehst du dort her und du betest. Es passiert einfach 5 bis 10 bis 20 Mal mehr. Du kommst zurück in die Schweiz, betest genau gleich weiter und denkst, Mann, wieso wird der nicht gesund? Wieso wird der nicht heil? Wieso wird der nicht befreit? Und dort bist du einfach und siehst, wie der Geist Gottes souverän einfach wirkt. Ein Abend, wenn ich predigt dort in dieser Untergrundkirche und dann kommt eine Mutter mit ihrem Sohn her und sagt, so, wir möchten jetzt unser Leben Jesus geben. Und dann haben wir das gemacht, so ganz einfach, und denkt, ja, die kommen ja regelmäßig dorthin, aber wie haben die als Ungläubige überhaupt in die Untergrundkirche hineingefunden? Ist es gleich nicht so sicher in diesen Untergrundkirche? Kann jeden Moment die Polizei reinstürmen? Dann sagt sie, nein, los. Die hörbare Stimme von Gott hat uns gesagt, wir sollen einen Verwandten von uns besuchen. Und heute sind wir da. Wir sind 380 Kilometer mit dem Auto unterwegs gewesen. Wir haben nicht gewusst, was da passiert. Und heute hast du von dem Gott predigt, der Gott von der Liebe, der Gott von der Vergebung, der gnädige Gott, der Gott, der fähig ist zum Eingreifen. Und da bin ich jetzt mit meinem Sohn, mir knüllend Herr, und wir geben uns dem Gott Herr. Wir beugen unsere Knie unter die mächtige Herrschaft von dem Jesus, von dem auferstandenen Christus. Und so sind sie am nächsten Tag wieder 380 Kilometer heimgefahren in ihre Familie und das Evangelium dort weitergeben. Es kann aber auch passieren, dass dann die Familie, es sind ja Sippschaften dort, kann dann wirklich auch sein, dass die Familie irgendwie nicht so zufrieden ist mit dem, was du da bringst, und es kann dir den Kopf kosten. Also Freunde von uns sind auch einfach so umgebracht worden, gelüngt worden von der eigenen Familie, von den eigenen Onkels, vom Vater ausgestoßen. Das ist auch der Preis, das ist auch der Lohn, der dort gezahlt wird. Aber Leute sagen mir dort, der beste Ort zum Sein, Sascha, ihr habt es so schön in der Schweiz, aber der beste Ort zum Sein ist die Hei, weil der Geist Gottes ist im Wirken. Und was ich immer wieder empfinde, wenn ich von diesen Erweckungsgebieten heimkomme, wie Jesus mir sagt, sagt den Leuten, bereitet euch vor. Bereitet euch vor, werdet reif zu Erntearbeiter im Erntefeld. Irgendwann wird der Geist Gottes über Europa reinfegen und die Ernte wird reif sein und dann müssen sie reinnehmen können. Und ihr müsst sie zu Nachfolger von Jesus machen, sonst gehen sie verloren. Und es ist eine kurze Zeit, bin ich überzeugt. Und das, was Jesus in Lukas 12 sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden, alles durcheinander zu bringen, zu erschüttern, wo kein Bestand, kein echter Bestand in mir hat, wo ein falsches Fundament hat, die Zeiten kommen uns nächstens mit drin. Aber es wird noch schärfer werden, es wird stärker werden. Und es ist gut, wenn wir uns darauf vorbereiten. Eine Vorbereitung für das Herr ist das, was ich letztes Mal denen gemacht habe. Ich bin in einer Stube von diesem Untergrundkirchenleiter gesehen und gesagt, Jesus, ich sehe Laufmeter, Zeichen und Wunder und sag mir, Jesus, gibt es einen Schlüssel? Gibt es einen Schlüssel für das Erweckliche, das ihr habt? Gut, eins müssen wir wissen, In den 90er Jahren hat die Regierung versucht, die offizielle christliche Kirche auszulöschen, indem sie die Bischöfe von der offiziellen Kirche gefoltert haben, ins Gefängnis gesteckt haben und nachher umgebracht haben. Einer von diesen Männern war bei uns in der Schweiz und gesagt, «Hört, ich gehe nächsten Dienstag gang ich wieder heim und wahrscheinlich werde ich nicht mehr lange leben. Würden Sie euch bitte um meine Familie kümmern, wenn ich nicht mehr im Leben bin?» Und so ist er heimgegangen und ist umgebracht worden. Bis zum heutigen Tag kümmern wir uns um seine Familie, um seine Kinder, haben ihnen ein Studium ermöglicht, haben ihnen geholfen, zum Teil ins Ausland rauszufliegen und so. Das ist das eine, wo die Regierung angefangen hat, versuchen, die offizielle Kirche zu auslöschen. Ist es so passiert, dass sie am Sonntag ein heiliges Theater aufgeführt haben, weil der Geheimdienst dabei gesessen ist. Aber vom Montag bis Samstag haben sie sich in der Untergrundkirche, in den Kellern getroffen, haben ihre Köpfe zusammengesteckt, haben angefangen zu schreien und rufen in einer Einheit zu Gott, wie es Gott gefallen hat. Und plötzlich war egal, ob du ein aramäischer Christ bist, plötzlich war egal, ob du ein Reformierter, ein Protestant, ein Baptist, ob du ein Pfingstler bist. Das war alles Unsinn. Es ist nur noch gegangen, können wir den Willen von Gott erkennen und können wir so am Leben bleiben. Und so ist das Fundament von dieser Erweckungskirche, ist eigentlich die Verfolgung gesehen, die vor Jahrzehnten stattgefunden hat. Ich bin dort gesehen und gefragt, Jesus, gibt es einen Schlüssel für die gewaltige Erweckung da? 3 Tage, 3 Nächte habe ich gefragt und in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag weckt mich Jesus und sagt, Sascha, es gibt einen Schlüssel, aber es ist einer von mehreren. Und ich habe da so einen Schlüssel mitgenommen. Meine Kinder haben leider so einen schönen, grossen Schlüsselbund haben sie gebraucht als Spielzeug für sich und ist einfach verschwunden. So zeige ich euch den hier. Da auf dem Bändel steht Gott Info. Gott gibt Informationen, wie Menschen zu erreichen sind. Und da dran ist ein Schlüssel. Und es gibt wirklich Schlüssel zur Erweckung. Es gibt wirklich Schlüssel, wie Menschen zu erreichen sind. Und als ich da am Morgen um 3 vom Geist Gottes geweckt werde, sagt Jesus, Sascha, schlag Johannes 17 auf. Und jeder von euch hat schon Johannes 17 gelesen. Aber am Morgen um 3 bin ich so schlaftrunken gewesen und gar nicht gewusst, was in Johannes 17 steht. Obwohl ich das schon x-mal gelesen habe, so tue ich Johannes 17 auf und ich lese zum ersten Mal mit neuen Augen. Ist dir auch schon so gegangen? Hast du gewisse Bibelstellen x-mal schon gelesen und plötzlich kommt dich etwas an, eine neue Offenbarung, ein Rema, wo dein Geist und dein Herz ergreift und du weißt, da ist Kraft zum Wirken vom Geist Gottes drin. Und da drin ist geschrieben gewesen, und steht immer noch geschrieben, das finde ich das Faszinierende, und wenn er mich so weckt, sagt Sascha, das ist ein Schlüssel vor Erweckung. Das funktioniert global, weil es sind biblische Wahrheiten, es sind geistliche Wahrheiten. Dann habe ich angefangen zu lesen und zum ersten Mal fällt mir Folgendes auf. Johannes 17, da, ab Vers 11. Bewahre sie, ein Gebet von Jesus. Wahrscheinlich eines der leidenschaftlichsten Gebete, wo Jesus je gesprochen hat. Wieso? Weil es so absolut wichtig ist. Dort drinnen steht, bewahre sie, sagt Jesus. Bewahre sie, Vater, durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Und dann geht er weiter und sagt in der Vers 21 und folgende wieder hin. Vater, sagt Jesus, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Wow, was für eine Qualität von Einheit. Wir sollen eins werden, wie Jesus eins mit Vater ist. Eigentlich habe ich gedacht, Jesus, ist nicht das Armutszeugnis für deinen lieben Christen? Du musst beten, dass wir Brüder und Schwestern eins sind untereinander. Das ist schrecklich, oder? Und trotzdem ist es notwendig. Und er betet in einer Leidenschaft, wo ich muss sagen, es ist ihm wirklich, wirklich wichtig gewesen. Und es geht weiter und es heisst, Vers 22, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen. Und was mir aufgefallen ist, wenn du das Neue Testament und das Alte Testament liest, immer wenn Einheit unter den Gläubigen passiert ist, hat sich der Heilige Geist dazugesellt. Der Geist vor Erweckung ist dazugekommen, wenn Einheit passiert ist. Wenn Ehen wieder in funktionieren, nicht nur funktionieren, exzellente Ehen sollen entstehen, dann ist, weil Einheit zwischen Mann und Frau passiert und der Exzellente vom Himmel hilft mit Exzellenz, dass deine Ehe wieder in Form kommt. Wenn du im Alten Testament liest, im Neuen Testament immer wieder, wenn es Menschen geschafft haben, eins zu werden, Gläubige, der Geist vor Erweckung, der Geist, der alle Kraft hat zum Überwinden, ist dazugestoßen. Es heisst in Römer Kapitel 12, Vers 15, was heisst Einheit? Freude mit denen, die glücklich sind. Aber wein mit denen, die in der Not sind. Schulterklopf, Einheit ist keine Einheit. Aber wenn ich sehe, dass Susi ein lässiges Zeugnis hat, dann sage ich, Susi, lass uns feiern, dass Jesus so etwas Gewaltiges tun hat. Das ist Freude haben mit denen, die sich freuen. Aber wenn du ein Problem hast, dann wird dein Problem zu meinem Problem. Und zusammen ein Problem zu tragen, ist einfacher, als ein Problem einfach zu tragen. Das ist gelebte Einheit. Wenn deine Sorge zu meiner Sorge wird und deine Freude zu meiner Freude wird. Das sind Gemeinden, wo ich überzeugt bin, so hat es Jesus wollen. Nicht kommen besuchen, wieder heimgehen. Ich weiss, wir sind auf dem Weg und es wird noch viel besser werden. Aber je besser es wird, desto mehr wird der Geist Gottes, der Geist vom Leben, dazukommen und wird erwecklich zustande bringen. Es heisst im 2. Chronik, das finde ich so fantastisch, 2. Chronik, Kapitel 5, die Einweihung vom Tempel von Salomo. Da ruft er mal die Priester und die Leviten zusammen und sagt so, jetzt ist es Zeit, dass er die Bundeslade ins Allerheiligste hineinträgt. Und nachher machen wir ein Fest. Und das Fest soll folgendermaßen aussehen. Ihr werdet kommen, ihr werdet singen und ihr werdet Trompeten zusammenbringen. Und dann heisst es, 2. Chronik, Kapitel 5, Vers 13 steht, Vers 12 fange ich an. Und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder in weiße Baumwolle gekleidet dastanden, mit Zimbeln, Psaltern und Harfen östlich vom Altar und bei ihnen 120 Priester, die auf Trompeten bliesen, da war es, wie wenn die, losen Gott, da war es, wie wenn die, welche die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen. So eine Qualitätseinheit war, wie wenn nur eine Stimme vom Volk Gottes zu Gott aufgestiegen wäre. Und dann geht es weiter und dann heisst es, so dass die nur eine Stimme hören ließen, zu loben und zu danken dem Herrn. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten, Silben und Saitenspiel und mit dem Lobe des Herrn, dass er freundlich ist und seine Güte ewig währt, da ward das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. So dass die Priester, und wir sind alles Priester und Priesterinnen, so dass die Priester wegen der Wolke nicht zum Dienste antreten konnten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Wo sie wie einmal 120 ihre Stimme zu Gott erloben lassen, erheben lassen, ist der Geist Gottes reingekommen, hat sich wohl gefühlt und hat das Haus vom Herrn und hat den Gottesdienst mit seiner aktiven Gegenwart erfüllt. Ich bete dich immer wieder, Jesus, lass uns Gottesdienste haben, wo deine aktive Gegenwart präsent ist. Das brauchen wir. Dann stehen die Leute Schlangen an der Tür. Wenn die Gegenwart Gottes spürbar ist, kraftbar, erfahrbar, wenn die Atmosphäre sich verändert und der Geist Gottes anfängt, der Strom anfängt zu wachsen, von den Knöcheln zu den Knien, von den Knien zu der Hüfte und irgendwann musst du schwimmen, mitschwimmen, kraulen, tauchen im Herr. Im Neuen Testament, Epheser Kapitel 2, Vers 20, ich bin da gerade fertig. He? Die neutestamentliche Variante von dem, was im Tempel Salomo passiert ist, steht in Epheser Kapitel 2, Vers 20, was heißt, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Weil Gott die lebendige Baustein, die Bibel sagt, du und ich, wir sind lebendige Bausteine. Und er fügt uns zusammen zu einem Tempel. Und wenn wir in einem Gebäude zusammenkommen, dann ist innen dran ein unsichtbarer Tempel, weil Gott die lebendige Baustein miteinander zusammengefügt hat. Und wenn wir in Einheit zusammenkommen, verspricht er Folgendes und sagt, durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Halleluja. Und wenn der Geist Gottes dort drinnen wohnt, dann werden Jöcher zerbrochen, Menschen befreit, Kranke geheilt, Tote stehen wieder auf. Und ich danke Gott, dass das bis zum heutigen Tag möglich ist. Tote stehen auf. Halleluja. Ich bin gerade nur ein kleiner Einschub. Ich bin in Teneriffa im Mai. Nachdem dass ich eine Evangelisation hatte, über Ostern, und dann hat mir jemand eine traurige Nachricht gebracht von einem 5-jährigen Bub, der aus einer gläubigen Familie ist, der ist an Krebs erkrankt und alle haben geglaubt und alle haben gerungen und der kleine Bub stirbt gleich nach einigen Jahren. Und ich bin so frustriert gewesen. Ich bin so dünn gewesen, so frustriert gewesen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Der kleine Bub hat gesagt, hey, lieber Gott, ich will einmal ein Polizist sein. Ich will nicht sterben. Ich will ein Polizist für dich sein. Und er stirbt gleich. Das Wunder ist eigentlich gewesen, dass er bis zum Schluss nicht wirklich Schmerzen hatte. Aber einfach, wir haben alles gemacht, was richtig ist. Und trotzdem ist unser Wille nicht so entstanden, wie wir es gerne wollen hätten. Ich bin frustriert auf das Teneriffa runter und habe gesagt, schon, das bete ich immer wieder, schon seit Jahren, Jesus, lass uns den Missionsbefehl erleben. Lass uns sehen, wie die Kranken gesund werden, die Lahmen umrennen, die Tauben hören, die Blinden sehen, die Toten aufstehen. Und irgendwie nach dem dritten Tag sind wir dort unten auf dem Liegestuhl und dann zwickt mich jemand und sagt, du, hat der dort einen Schnorchel an? Dann schaue ich auf, nehme meinen iPod aus und schaue in den Pool rein. Es ist ein 7-jähriges Kind, das Kopf unter Wasser dort im Wasser treibt. Und ab und zu machen sie das als Spiel, um zu schauen, wie lange habe ich es aus, oder? So ein paar Sekunden. Aber so ein Kleiner hält das nicht lange aus. Es ist eine andere Frau ist dort gestanden und ich sage, hey, können Sie mal den antippen, ob alles in Ordnung ist? Und sie geht über den Tipp, der hat keine Wank. Und dann bin ich reingesprungen ins Wasser und der war schon graublau gewesen. Die Augen nicht mehr gesehen. Der hat aus dem Nasen raus, aus dem Maul rausgeschaumt und ich habe so ein Land gedreht. Habe versucht, wieder zu beleben, wieder zu drücken da und ist einfach nichts gegangen. Plötzlich steht eine Ärztin da und sagt, lass mich das machen, ich bin Ärztin. Sie fängt an zu drücken, geht nichts. Und ich merke einfach plötzlich, wie der Geist Gottes in mir aufsteht. Und irgendwo sage ich, aber du bist doch der Geist vom Leben. Dann habe ich angefangen, dem kleinen Hände aufzulegen und sagen, und du Geist vom Tod, du bückst deine Knie wie in Philipper Kapitel 2, Vers 10 unter dem mächtigen Namen Jesus Christus. Und ich sage, du Geist vom Tod, wie von dem Bub und ich sage im Namen Jesus, das Leben soll fließen vom Thron Gottes aus in den kleinen Bub rein. Und nach einiger Zeit macht er, fährt wieder auf den Schnaufen. Und ist wieder zurück ins Leben gekommen, ohne Folgeerscheinungen und so. Der Ärztin hat gesagt, he was done, he was gone, er ist weg gewesen, der ist fort gewesen, der ist Mause gewesen. Aber Gott ist fähig, die Toten zurück ins Leben zu holen. Weil er der Gott vom Leben ist. Und es gibt keine tote Situation in unserem Leben. Es gibt nur Sachen, die zum Leben erweckt werden können oder im Leben neue Dynamik bekommen. So bin ich zurückgekommen und habe gesagt, Jesus, es heisst doch in Matthäus Kapitel 18, Vers 19, dass wir, da ich lese euch vor, und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Einheit unter zwei oder drei lässt der Arm vom Vater ausfahren, wie in Apostelgeschichte 4, zu heiligen Zeichen und Wundern durch seinen heiligen Knecht Jesus Christus. Und da bin ich gesehen und habe gesagt, René, einer Freund von unserer Gemeindeleitung, gesagt, René, ich komme vom Iran zurück, passieren gewaltige Sachen. In der Einheit ist so viel Kraft. Bist du, René, bereit, dich mit mir eins zu machen? Dass Menschen in unseren Breitengraden, im Kanton Graubünden, im Oberengadin, dass Menschen Erscheinungen mit Jesus Christus haben, wie sie im Iran haben. Der hat gesagt, jawohl, ich bin eins mit dir. Dann haben wir uns angefangen, im Dezember ist es gewesen, haben wir uns angefangen, eins zu machen, haben angefangen zu beten im Glauben und sind einerseits aber überzeugt gewesen, vielleicht in eins oder in zwei Jahren kommt dann die Gebetserhörung. Eine Woche später kommt ein Mann in unseren Gottesdienst und sagt, ich bin zum ersten Mal an so einem Ort, wo man die Hände in der Luft hat, wo man laut betet. Es war mir schon nicht mehr ganz so wohl, ich wollte schon gehen. Aber Jesus, der jetzt dort drin lebt, hat gesagt, bleib, das ist gut. Darf ich dir meine Geschichte erzählen? Er hat gesagt, ja bitte. Er hat gesagt, weißt du, ich bin 60 Jahre alt. Vor 3 Wochen bin ich auf dem Dach gestanden, von einem Hochhaus und wollte oben runterkumpen, weil ich mit dem Leben abschliessen wollte. Die Lehrer und Schüler haben unten aufgerufen und gesagt, ich soll das nicht machen. Ich habe mich überreden lassen, bin runtergekommen, habe mich aber in die psychiatrische Klinik einweisen lassen, weil ich Angst hatte, sie mir etwas antun. Zu einem späteren Zeitpunkt. Als ich in der Psyche bin und auf dem Bett liege, habe ich einen Traum. Ich habe geträumt von meiner Mutter, die erst vor ein paar Wochen vorher gestorben ist. Ich habe geträumt, dass meine Mutter gekommen ist und mich umarmt hat und mich auf die Backe geküsst hat. Und als ich verwache, merke ich, dass das nur ein Traum ist. Und zum ersten Mal in meinem Leben nach 60 Jahren schreie ich zu dem Gott, den ich noch nie danach gefragt habe. Und wo ich in dieser Psyche, in diesem Zimmer, in dieser Zelle drin stehe und zu dem Gott schreie, den ich gar nicht kenne, plötzlich wird das Zimmer hell erleuchtet von einem strahlenden Licht. Und Jesus steht vor mich her. Und es erfüllt mich von den Füßen auf mit dem Heiligen Geist. Und ich habe gespürt, wie Depression, wie Schwermut, wie Angst von mir wegfliegt. Und Jesus in mir anfängt, Wohnung zu nehmen dort drin. Und seither hat sich massiv etwas in meinem Leben angefangen zu verändern. Noch eine Minute. Nein, noch eine Minute, dann bin ich fertig. Aber einfach, ich erzähle nicht alle, aber innerhalb von 2 Wochen haben wir 4 Gottesbegegnungen gehabt in unseren Nachbardörfern. Nur weil sich 2 eins gemacht haben und auch von Glauben haben, dass es auch bei uns möglich ist. Ich habe das Zeugnis im Vorarlbergischen erzählt. Ich habe kürzlich wieder dort eine Predigt und eine junge Frau auf mich zu gesagt, hat gesagt, du, das haben wir auch gemacht. Das haben wir auch gemacht. Wir haben uns angefangen zusammen zu tun, haben im Quartier angefangen zu beten, dass es Jesus Erscheinungen gibt. Jetzt ist eine junge Katholikin, hat eine Begegnung mit Jesus im Traum gehabt, hat es ihrer Familie erzählt. Die haben gesagt, ja, du spinnst, das ist ein Vogel, das gibt es gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, die glauben mir nicht. Und so hat mich der Geist Gottes in die Gemeinde hineingeführt und jetzt weiß ich, dass es wahr ist. Und so ist die junge Frau zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ein anderer Mann, auch vom Nachbardorf, mit dem mache ich einmal in der Woche mit seiner Frau Bibelgruppe. Der war mit dem Velo unterwegs gewesen. Nachdem wir gebetet haben, dass zu solchen Jesus-Erscheinungen kommt, ist mit dem Velo unterwegs, hat einen Herzinfarkt, geht auf den Boden. Seine Frau versucht ihn zu wiederbeleben. Die hat auch irgendwie, geht auch in Ohnmacht, so liegen beide auf dem Boden. Und irgendwie kommen die Leute und sehen das und ihn haben sie ins Spital in die Intensiv gebracht, ist 10 Tage in der Intensivstation gewesen. Während diesen 10 Tagen war er bei Gott dort oben gewesen, hat gesehen, dass es eine rechte und eine linke Seite gibt und in der Mitte eine unüberbrückbare Lichtschranke. Er hat gewusst, du kannst, wenn du mal auf der einen Seite bist, kannst du nicht links gehen und wenn du links bist, kannst du nicht rechts gehen. Und dann hat er gesagt, und Gott hat mich gefragt, Ernst, woher willst du? Dann hat er gehört, wie auf der linken Seite ein Licht am Scheinen war und gläubige Christen am Singen waren. Er hat gesagt, es hat so schön getönt. Er hat gesagt, Jesus, wenn du mir das Leben noch mal schenkst, dann werde ich allen Leuten von dir erzählen. Und in dem Moment hat er nach 10 Tagen auf der Intensivstation seine Augen wieder aufgetan und ist jetzt mit Jesus unterwegs. Oh ja. Halleluja. Ist Gott nicht gut? Halleluja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute bis zum heutigen Tag in unsere Breitengrade hinein ein Gott bist, der Zeichen und Wunder tut. Ich danke dir, dass auch vielmals, wenn bei uns auch nichts passiert ist, wir dürfen nach wie vor an dieser Hoffnung festhalten, dass du fähig bist. Und du hast gesagt in Matthäus Kapitel 18, Vers 19, wir sollen bitten und beten, in irgendeiner Sache sollen wir uns eins machen, weil in der Einheit Erweckungskraft ist. In der Einheit gesellt sich der Geist Gottes dazu. Und wenn der Geist vom Leben dazu und dann ist die Möglichkeit da, dass die Toten wieder zurück ins Leben kommen. Oder tote Situationen wieder anfangen zu leben und Bewegung hineinkommt. Und ich danke dir, Jesus, dass da drinnen so viel Potenzial ist. Ein Better und ein Betterin, wo in Qualität von einer Einheit sich eins machen, wie du, Jesus, dich mit dem Vater eins gemacht hast. Und wir wissen heute schon, wir dürfen beten in irgendeiner Sache, in einer Qualität von Einheit, dass du eingreifen wirst. Du, Vater im Himmel, wirst deinen Arm ausstrecken durch deinen heiligen Knecht, Jesus Christus, zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wunder. Und Menschen werden anfangen zu staunen. Es gibt einen unsichtbaren, aber einen lebendigen Gott, der fähig ist, einzugreifen, 24 hours. Immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Auch hier in dieser Schweiz, bis in alle Ewigkeit und bis du zurückkommst. Herr, ich liebe dich und ich lobe dich und ich danke dir, Herr, dass Erweckung auf dem Weg ist, Herr Jesus. Amen und Amen und Amen.
Halleluja. Sehr frisch. Danke, Jesus, für die Zeugen von Gott. Halleluja. Endlich mal einer, der gleich schnell redet wie ich. He? Das ist sehr cool. Hei, hei, hei. Gewaltig. Wir wären so froh, wenn du noch für uns würdest beten. Vielleicht mit dem Susi, wir würden eine Playstation eröffnen. Das wäre gerade da, auf dieser Seite. Wenn du, ja, wenn du die Freiheit hast, dann übrigens gehen wir den Hammer. Jeder, der noch das Gebet will, lasst euch segnen vom Sascha. Lasst euch segnen. Lasst euch etwas von dem Feuer einfach mitgeben. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, zusammen zu beten. Einfach zusammen auf die Knie zu gehen und sagen, Jesus, genau für das lebe ich. Genau für das. Und wir spüren, das Reich Gottes ist am Einbrechen mit grosser Macht. Es sind gewaltige Zeugnisse, die in Tagen am passieren sind. Lass uns einfach in den Geist eintauchen. Halleluja. Wir singen dazu, dir gebührt die Ehre.
Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände. Wir erheben deinen Namen, dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben